Hallo und willkommen. Du, ich habe mir den Text angeschaut, den du geschickt hast, Kunst als demokratischer Diskurs. Und ich muss sagen, der hat's wirklich in sich.
Ja, der ist nicht ohne, stimmt. Da wird eine Idee in den Raum gestellt, die klingt auf den ersten Blick total verrückt. Was, wenn nicht das Kunstwerk das Wichtigste ist, sondern der Streit darüber?
Genau. Und der Text wendet das auf das radikalste Motiv überhaupt an, den Menschen selbst.
Unsere Aufgabe heute ist also klar. Wir wollen mal für dich rausfinden, ob das eine geniale Provokation oder, naja, nur eine intellektuelle Spielerei ist.
Mhm. Der Text wirft uns ja direkt ins kalte Wasser. Da kommt dieser Satz, Menschen sind überall, Menschen sind immer präsent. Und dann der entscheidende Nachsatz, manche schreien stumm, ich bin Kunst.
Genau diesen stummen Schrei, den wollen wir uns heute mal genauer anhören. Und dieser Schrei, der fordert uns ja heraus, im Grunde alles über den Haufen zu werfen, was wir über Kunst zu wissen glauben.
Absolut.
Das ist ja nicht nur so eine weitere Erweiterung des Kunstbegriffs. Das hatten wir ja schon oft.
Ja.
Von Malerei zu Installation zu Performance.
Ja.
Nein, das hier geht tiefer. Das zielt wirklich auf den Kern unserer Definition von Kultur. Wenn ein Mensch Kunst sein kann, wo ziehen wir dann überhaupt noch eine Grenze? Und wer darf die ziehen?
Genau das ist der Punkt. Die Kernidee ist also, der Kunstbegriff wird so radikal erweitert, dass er den Menschen selbst mit einschließt. Aber was heißt das praktisch?
Mhm.
Dass wir im Alltag die Leute anders anschauen, sie bewerten wie Skulpturen im Museum? Praktisch bedeutet es erstmal einen riesigen Bruch. Da ist der Text sehr deutlich. Das erfordert eine grundlegende Neuausrichtung in der Wissenschaft, in der Kultur und vor allem auch in der Bildung.
Okay, es geht nicht darum, einfach ein neues Label auf irgendwas zu kleben. Es ist der Versuch, unsere Wahrnehmung ja, fundamental zu verändern. Und für so eine große Idee, da braucht man natürlich einen Namen.
Ja, und interessanterweise schlägt der Autor gleich 3 vor. Das wirkt fast wie ein Brainstorming im Text selbst.
Genau, als würde er mitdenken. Der erste Vorschlag, Fleischkunst oder Flash Art. Das klingt sofort unglaublich physisch, fast schon brutal. Ja, sehr direkt. Soll wohl eine Antwort sein auf so Sachen wie Eat Art?
Aber reduziert das den Menschen nicht total auf seinen Körper?
Das ist ein wichtiger Einwand. Der Begriff ist zwar konsequent, weil er diese materielle Präsenz betont, aber er birgt halt die Gefahr, den Geist, die Persönlichkeit, all das auszublenden. Er ist provokant, aber vielleicht zu plakativ.
Okay, der zweite Vorschlag, der geht da schon einen Schritt weiter. Subjektkunst oder Subject Art, genau. Da rückt der Mensch als handelndes, bewusstes Subjekt ins Zentrum. Also im Gegensatz zum passiven Objekt der traditionellen Kunst.
Mhm. Der Autor stellt hier auch die alte Formel von Arno Holz, Kunst gleich Natur X, seiner neuen Formel gegenüber, Mensch ist Kunst. Ganz einfach. Das gefällt mir auch besser, weil es die Autonomie betont.
Ja.
Und trotzdem frage ich mich, ob der Autor die Schwäche des Begriffs nicht ein bisschen unterschätzt. Also ist die Anerkennung des Menschen als Subjekt nicht die notwendige Voraussetzung für jeden Diskurs darüber?
Ach so, du meinst...
Vielleicht ist Subjektkunst also gar nicht die Kunstform selbst, sondern eher die philosophische Grundlage, auf der sie erst entstehen kann. Ha, das ist ein starker Gedanke. Es ist quasi das Fundament, auf dem dann der dritte Begriff aufbaut, und der ist dem Autor ja offensichtlich am wichtigsten. Diskursive Kunst, genau, discursive art. Und hier hatte ich beim Lesen das Gefühl, okay, jetzt kommen wir zum Kern. Es ist, als hätte er die ersten beiden Begriffe nur aufgebaut, um sie dann mit dem dritten zu überwinden. Man kann das gut mit einer Filmanalogie erklären. Fleischkunst, das wäre die extreme Nahaufnahme des Körpers, fast mikroskopisch.
Okay.
Subjektkunst wäre die totale, die den ganzen Menschen als handelnde Figur zeigt. Aber die diskursive Kunst.
Nämlich?
Sie schwenkt die Kamera weg vom Menschen und richtet sie auf uns, das Publikum. Und sie filmt unsere Debatte. Das eigentliche Kunstwerk ist dann nicht mehr auf der Leinwand, sondern bei uns im Kinosaal.
Wow, das Bild sitzt. Aber Moment mal, wenn der Diskurs wichtiger ist als die Person, heißt das dann, eine völlig, sagen wir mal, uninteressante Person könnte durch eine brillante Debatte über sie zu großer Kunst werden?
Ja.
Und eine faszinierende Person durch einen lahmen Diskurs zu gar keiner?
Genau diese Frage ist das Herzstück des Konzepts. Der Wert entsteht eben nicht mehr durch das Urteil eines Kritikers oder den Preis bei einer Auktion. Er entsteht im demokratischen Prozess.
Mhm. Der Text formuliert das ja fast schon als politischen Leitsatz. Der Diskurs ist die Methode der Demokratie. Es geht um das Vertrauen, dass wir als Gemeinschaft durch Reden, Streiten und Abwägen zu einem Urteil kommen. Und jede Stimme ist dabei prinzipiell gleichwertig.
Genau. Der Text unterscheidet ja auch zwischen einem inneren und einem öffentlichen Diskurs. Der innere Diskurs ist dann also, wenn ich im Bus sitze, jemanden beobachte und für mich selbst durchspiele, warum fasziniert mich dieser Mensch?
Richtig.
Ist es die Art, wie er sein Buch hält? Seine Haltung?
Die Narbe über der Augenbraue.
Und der öffentliche Diskurs wäre dann, wenn wir beide uns jetzt darüber unterhalten.
Exakt. Und dieser öffentliche Diskurs ist der entscheidende Schritt zur Demokratisierung. Es gibt keine absolute Autorität mehr, keinen Museumsdirektor, der sagt, das ist Kunst, sondern eine offene Verhandlung.
Ja, und die ist natürlich auch anstrengend. Man muss andere Meinungen aushalten, die eigenen Argumente schärfen und am Ende vielleicht feststellen, dass man mit seiner Meinung allein dasteht.
Und der Autor ist ja alles andere als ein naiver Idealist. Er sieht die ganzen Fallstricke glasklar. Zum Beispiel die Warnung, dass man diese Form von Kunst oft mit Freundschaft, Liebe oder sexueller Anziehung verwechseln wird.
Ja, und das ist eine absolut notwendige Einschränkung. Das ist keine Einladung zur Beliebigkeit, so nach dem Motto, alles ist Kunst.
Nein.
Der Diskurs erfordert ja gerade eine Begründung, die über das rein Persönliche hinausgeht. Die Aussage, ich finde diese Person Kunst, weil ich sie liebe, wäre im Sinne des Textes wahrscheinlich, ja, eine unzureichende Begründung.
Sie vermischt die Ebenen, genau. Der Diskurs zwingt uns, die Kriterien zu schärfen. Was genau an der Haltung, der Sprache, der gelebten Geschichte dieser Person hat eine Qualität, die über das Private hinausweist, die eine allgemeinere, menschliche Erfahrung spiegelt. Und dann kommt die zweite große Warnung. Die kommerzielle Ausschlachtung. Der Text sagt ja voraus, dass die Idee zersetzt werden wird.
Ich stelle mir das sofort bildlich vor. Influencer, die sich als lebende Kunstwerke vermarkten. Reality-TV-Shows, die den Kunstmenschen des Jahres küren. Schrecklich. Aber dann schiebt der Autor diesen einen, fast schon resignierten Satz hinterher. Aber ist das nicht schon immer in der Kunst so gewesen?
Das fühlt sich ein bisschen wie eine schnelle Flucht nach vorne an, oder?
Ja, das stimmt, das könnte man so lesen. Man kann es aber auch anders sehen. Ja, Kunst wurde immer kommerzialisiert. Aber die Geschwindigkeit und das Ausmaß heute im Digitalzeitalter sind doch was komplett Neues.
Klar.
Ein Andy Warhol hatte seine 15 Minuten Ruhm. Ein TikTok-Kunstmensch hat vielleicht 15 Sekunden. Der Text kratzt hier nur an der Oberfläche einer ganz entscheidenden Frage.
Welcher?
Kann ein wirklich demokratischer, fairer Diskurs in einer von Algorithmen gesteuerten Aufmerksamkeitsökonomie überhaupt stattfinden? Oder gewinnt einfach der, dessen stummer Schrei am lautesten und schrillsten ist?
Das ist ein Punkt, den der Text so nicht ausführt, aber der heute absolut zentral ist. Die Regeln des Diskurses werden nicht mehr von uns im Café gemacht, sondern von den Plattformen in Silicon Valley.
Eben. Das ist die moderne Herausforderung für diese Idee. Aber der Grundgedanke des Textes bleibt ja. Wir müssen diese Kontroversen und auch diese Vereinnahmung aushalten.
Genau. Denn nur durch diese Reibung, so die These, kann das Gefühl für Kunst wieder stärker in die Gesellschaft zurückkehren.
Kunst darf eben nicht nur im stillen, geschützten Raum des Museums stattfinden. Sie muss sich dem Lärm und ja auch dem Schmutz des Alltags aussetzen. Nur dann kann sie Relevanz entfalten.
Okay, aber wenn der Diskurs so anstrengend ist und die Idee so leicht gekapert werden kann, wozu dann das Ganze? Ist das nur eine intellektuelle Spielerei oder steckt da ein tieferer Sinn dahinter?
Und genau hier kommt der Text zu seinem, wie ich finde, stärksten und überraschendsten Punkt.
Absolut. Der Text wirft ja eine fundamentale Frage auf. Haben wir Kunst jahrhundertelang falsch verstanden? Nicht als Luxus, sondern als, ja, als seelische Grundnahrung?
Die wir uns systematisch vorenthalten. Er greift dafür die Maslow'sche Bedürfnispyramide auf. Die gängige Lesart ist ja, ganz unten sind die Grundbedürfnisse, Essen, Schlafen, Sicherheit.
Richtig.
Und ganz, ganz oben an der Spitze, wenn alles andere im Überfluss da ist, dann kommt die Selbstverwirklichung und mit ihr die Kunst. So als Sahnehäubchen für die Reichen und Saturierten. Aber der Autor dreht das komplett um. Er sagt, nein, das ist eine grundlegend falsche Sichtweise. Kunst ist auch ein Grundbedürfnis, ein sogenanntes Defizitbedürfnis. Ja, das ist eine gewaltige Aussage.
Genauso wie ein Mangel an Vitamin C zu Skorbut führt, führt ein Mangel an Kunst, an Ästhetik, zu einer Art seelischer Mangelerscheinung.
Das ist eine revolutionäre Aussage. Und die Idee des alltäglichen Menschen als Kunst ist der direkte Lösungsvorschlag für dieses Problem. Sie bietet einen Weg, dieses Grundbedürfnis zu stillen, der vollkommen demokratisch ist.
Du brauchst kein Geld für ein Museumsticket.
Genau. Du musst keine teure Skulptur kaufen. Die Kunst ist überall um dich herum. Du brauchst nur offene Augen und die Bereitschaft, dich auf den Diskurs einzulassen.
Und sei es nur mit dir selbst.
Eben.
Das demokratisiert also nicht nur die Debatte über Kunst, sondern den Zugang zur Kunsterfahrung selbst. Der Blick auf die Menschen in der U-Bahn, im Supermarkt, der kann potenziell ein tiefes menschliches Grundbedürfnis befriedigen.
Mhm. Ich muss zugeben, mein erster Gedanke war, das ist doch absurd. Aber je länger ich darüber nachdenke, desto mehr fängt die Idee an, in mir zu arbeiten. Man schaut die Menschen wirklich anders. Ja, aber der Text vermeidet auch hier wieder die Falle der naiven Romantisierung. Er schiebt sofort eine entscheidende Einschränkung hinterher.
Richtig. Diese neue Perspektive ist kein Allheilmittel gegen soziale Ungerechtigkeit. Es heißt da ganz unmissverständlich, Armut bleibt immer noch ein großer Feind der Kultur. Ein wichtiger Realitätscheck.
Absolut. Wenn du ums nackte Überleben kämpfst, wenn du nicht weißt, wie du deine Miete zahlen sollst, dann sind deine Gedanken natürlich an diese existenziellen Bedürfnisse gebunden.
Es ist also keine Verklärung von Notlagen, sondern eine Erweiterung der Perspektive für alle, aber eben unter Anerkennung der realen Umstände. Es ist kein Ersatz für Brot.
Nein.
Aber es ist vielleicht eine andere Art von Nahrung, die parallel existieren kann.
Genau. Es ist ein zusätzliches Werkzeug, eine neue Brille, durch die du die Welt betrachten kannst, ohne die Risse in der Linse zu ignorieren.
Fassen wir also mal für dich zusammen, was wir aus diesem Text mitnehmen. Die Kernidee der diskursiven Kunst ist, den Menschen als potenzielles Kunstwerk zu sehen.
Genau. Aber der eigentliche künstlerische Wert entsteht erst in der demokratischen Diskussion darüber. Und dieser Ansatz hat zwei revolutionäre Konsequenzen. Erstens holt er die Kunst aus den elitären Zirkeln heraus und macht jeden zum potenziellen Teilnehmer.
Mhm.
Und zweitens definiert er Kunst neu, nicht mehr als Luxusgut an der Spitze der Bedürfnispyramide, sondern als menschliches Grundbedürfnis. Eines, das im Alltag gestillt werden kann.
Und das ist wichtig. So schließt der Text. Für unsere Bildung, unsere Entwicklung und, um es mit Joseph Beuys zu sagen, weil Kunst Kapital ist. Ein Reichtum, der die ganze Gesellschaft nährt.
Ja.
Für mich ist die wichtigste Erkenntnis dieser ganzen Auseinandersetzung die radikale Verlagerung des Fokus. Weg vom fertigen, statischen Objekt in der stillen Galerie hin zum lebendigen, unfertigen, oft lauten Prozess im Alltag. Es geht nicht darum, dass jeder ein Künstler sein muss. Das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis.
Genau. Es geht darum, dass jeder zum Gegenstand einer tiefen ästhetischen Betrachtung und zum vollwertigen Teilnehmer am Diskurs darüber werden kann. Die Kunst verlässt das Museum und geht dorthin, wo wir leben.
Auf die Straße, in die Fabrik, in unser Wohnzimmer.
Eben.
Und mit diesem Gedanken wollen wir dir noch eine letzte Anregung mit auf den Weg geben. Der Text erwähnt ja die Gefahr, diese Form der Kunst mit Liebe oder Freundschaft zu verwechseln.
Mhm.
Versuch doch mal, diese Brille bewusst aufzusetzen und genau diese Grenze auszuloten. Welche Person in deinem Leben würdest du als Kunst betrachten? Und wie genau würde dein innerer Diskurs darüber lauten? Also, was genau, jenseits von reiner Zuneigung, macht diesen Menschen für dich zu einem Kunstwerk?
Genau. Was an ihm oder ihr geht über das Alltägliche hinaus und erzählt vielleicht eine universelle Geschichte? Vielleicht ist das eine kleine Übung, die deinen Blick auf die Menschen um dich herum für immer ein wenig verändert.